Liebe Freundinnen, liebe Freunde, heute ist Sonntag, der 3. März 2013. Wir sind am zweiten Tag unseres Wochenendretreats, unser wahres Zuhause im Trubel der Großstadt. Wir haben gestern recht ausführlich über den Wahrnehmungsprozess gesprochen. Wir haben gesehen, dass die fünf Sinne, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und die Körperempfindungen, die Berührungen, dass die fünf Sinne ständig im Kontakt sind mit der Umwelt, dass sie uns ständig Sinneseindrücke, sage ich mal, liefern, dass aber unser Geist immer nur einen Sinneseindruck verarbeiten kann, in jedem Augenblick. Und das ist eben, und das, was der Geist jetzt wirklich aufnimmt von diesen fünf Sinnen und verarbeitet, was da ausgewählt wird, das ist das, was wir wahrnehmen im umgangssprachlichen Sinne. Also das ist das, was wir wahrgenommen haben. Die anderen Dinge sind halt die, die auch waren, die wir eben nicht wahrgenommen haben. Die hat vielleicht jemand anderer wahrgenommen, der auch in der Situation war, der hat halt das mitgekriegt und ich habe halt das mitgekriegt. Wir kriegen immer nur einen kleinen Teil von dem mit, was im Augenblick geschieht. Und im Grunde geht es so, dass die Sinne die Sinneseindrücke sozusagen bewerten, und da, über dieses Bewerten werden wir heute sprechen, in irgendeiner Form bewerten und mit einem Gefühl versehen. Also die Sinneseindrücke sind mit einem Gefühl verbunden. Dieses Gefühl kann durchaus neutral sein, wie zum Beispiel ein grünes Blatt am Himbeerbusch, haben wir ja gesagt, da ist nichts dabei. Drum nehmen wir es ja auch normalerweise nicht wahr. Niemand interessiert sich für das grüne Blatt am Himbeerbusch. Also niemand ist jetzt falsch, es gibt immer jemand, aber die meisten nicht. Und die rote Himbeere ist mit einer Emotion verbunden. Ja, bei vielen wird die Emotion sein, schmeckt lecker. Und deswegen werden wir sehr schnell die roten Himbeeren finden im Busch. Ja, das Auge findet sie schon. Ja, wir müssen gar nicht nachdenken, wir müssen gar nicht suchen. Ja, das Auge geht schon auf die Dinge zu, die mit Emotionen verbunden sind. Und sowohl negative als auch positive. Unser Körper, unser Geist ist immer darauf trainiert, die mit den wichtigen Emotionen zu bemerken. Und weil die eben wichtig sind. Ja, einerseits für unser Wohlbefinden. Ja, in jeder Beziehung, also die Gefahren, auf die Gefahren wird uns unser Geist hinweisen und auf die Dinge, die uns gut tun. Und das ist ein weitgehend automatisches Verfahren, das einfach abläuft. Und wir können darauf eingreifen in gewissem Umfang, Einfluss nehmen in gewissem Umfang, indem wir uns konzentrieren auf etwas, indem wir uns interessieren für etwas. Wenn wir uns interessieren für etwas, dann können wir eben diese Sinneseindrücke bevorzugen. Das geht aber immer nur in gewissem Umfang. Wir kennen das alle, wenn wir Gehmeditation machen, dann interessieren wir uns besonders für unseren Atem, aber auch andere Körperwahrnehmungen, wie zum Beispiel wir spüren gerne unsere Beine, unsere Füße, vielleicht auch unsere Arme. Und wir interessieren uns dafür, wir versuchen uns darauf zu konzentrieren und das gelingt natürlich nur in gewissem Umfang. Und das ist durchaus gewollt von unserem Körper, weil wichtige Dinge sollen immer noch durchkommen, auch wenn man sich konzentriert. Ja, und so ist es, dass wir in gewissem Umfang das beeinflussen können, was wir wahrnehmen, aber dass es auch weitgehend automatisch ist. Und dann haben wir uns angeschaut, eine Besonderheit noch, die es gibt, die Dinge, die wir wahrgenommen haben, die lösen auch wiederum Gedanken aus und diese Gedanken sind auch ein Input, der konkurriert mit den Sinneseindrücken. Das ist diese Rückkopplung, die von ganz unten wieder in die Mitte des Bildes geht. Das heißt, zusätzlich zu all unseren Sinneseindrücken, die wir wahrnehmen können, können wir auch unsere Gedanken wahrnehmen. Ja, und dann heißt es immer, ja, sind jetzt die Gedanken gut oder sind sie nicht gut? Gut oder schlecht? Wir wollen immer gerne alles aufs Schwarz-Weiß-Raster bringen, weil die Welt dann einfach ist. Nein, natürlich nicht. Die Gedanken sind gut und nicht gut. Ich habe dir das Beispiel mit dem Messer gebracht. Ein Messer ist hilfreich und man kann sich verletzen damit. Es ist gefährlich, also hilfreich und gefährlich. Und genauso ist es mit den Gedanken. Sie sind hilfreich und gefährlich. Und worum es uns geht, ist eine gewisse stärkere Einflussnahme, also Kontrolle ist schon ein zu starkes Wort, aber Richtung Kontrolle zu kommen, stärkere Einflussnahme ausüben zu können auf diesen Gedankenstrudel. Das heißt, wenn wir merken, dass die Gedanken überhand nehmen, dass sie nur mehr um sich selber kreisen, immer wieder um das Gleiche, das nennen wir ja dann Grübeln. Also wenn wir ins Grübeln kommen und die Gedanken uns bedrängen und wir uns nicht wohlfühlen, dann wollen wir wieder rauskommen aus den Gedanken. Umgekehrt wollen wir hin und wieder, kommen wir in Situationen, die schwierig sind, und dann wollen wir nachdenken. Dann wollen wir die Gedanken locken. Das heißt, wir wollen ein gewisses Maß Kontrolle haben über diese Gedankenschleife. Wir wollen sie starten können, wenn wir vor einer schwierigen Aufgabe stehen und wir sagen, ja, da müssen wir nachdenken. Und wir wollen sie aber auch stoppen können, wenn die Gedankenschleife unproduktiv geworden ist, wenn sie uns nichts mehr hilft. Ja, und deswegen ist es so wichtig, die Achtsamkeit zu üben und das Verweilen im gegenwärtigen Augenblick. Weil unser Problem ist ja nicht, dass wir die Gedankenschleife nicht starten können, sondern unser Problem ist, dass wir sie nicht stoppen können. Ja? Behaupte ich mal. Bei wem es anders ist, für den gilt es nicht. Ja. Also das Problem ist ja, die Gedankenschleife stoppen. Und deswegen ist es so wichtig für uns, das einzuüben, in eine Situation zu gehen und einfach die Situation zu erleben, die Sinneseindrücke aufzunehmen und ruhig und friedlich in diesen Sinneseindrücken zu verweilen. Und wenn keine Gedanken kommen, dann werden wir das genießen. Wir werden es genießen. Und das ist genau, was wir einüben, wenn wir eben etwas achtsam machen, wie achtsames Gehen, oder wenn wir meditieren, oder wenn wir einfach einem Vogel oder einem Schmetterling zuschauen, wenn wir eine Blume betrachten. Und es gibt viele Beispiele, auch in der westlichen Kultur, wo Menschen drüber schreiben, wie tief beeindruckt sie waren von solchen Augenblicken, in denen sie ganz bei einer Blume waren. Es gibt von Hesse ein Gedicht über die Lilie, glaube ich, war das. Ne? Über eine Lilienbetrachtung als Kind, ne? Wo er ganz nur bei der Lilie war. Und das hat ihn tief berührt. Und wir haben beim letzten Retreat so etwas über eine Baumbetrachtung gesprochen. Ne? Es ist tief berührend, weil wir in dem Augenblick, wo wir eben ohne eigene Gedanken nur in der Wahrnehmung bleiben, ganz bei den Sinneseindrücken bleiben, ganz bei der Blume, dem Baum, dem Vogel oder dem Schmetterling, dann sind wir in diesem Augenblick eins mit dem, was wir beobachten. Also diese Eigenschaften von dem, was wir betrachten, werden auch unsere. Das ist ein ganz tiefes Prinzip in uns drinnen, dass wenn wir uns einlassen auf etwas, dass das Ganze auf uns übergeht. Also wenn wir dem Vogel zuschauen, dann ist die Leichtigkeit des Vogels, geht über auf uns. Ja, unser Körper spiegelt diese Leichtigkeit. Und die Blume, ne, diese Schönheit, die Anmut, die Frische. Und es geht auf uns über. Ich selber habe das mal sehr intensiv erlebt, in einem Schwimmbad. Ich war schon eine lange Zeit geschwommen und es war einfach ja ein bisschen angestrengt. Ich wollte mich ausruhen, habe mich hingesetzt. Ja, es gab ja nichts zu tun. Ich wollte mich nur ausruhen. Es gab nichts zu tun. Und ich war in der Nähe vom Kinderbecken und da haben Kinder gespielt. Habe ich halt zugeschaut. Haben überhaupt nichts dabei gedacht. Aber das war, und das war auch das Gute. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Ich habe einfach zugeschaut. Und habe zugeschaut und die haben ja einen riesen Spaß gehabt und es war lustig und die haben sich angespritzt und mit Bällen aufeinander geworfen. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass die Freude, die die Kinder bei dem Spiel hatten, in mir lebendig war. Die war da. In mir war auf einmal Freude. Aber jetzt kann ich, und ich habe mich gefragt, ja Freude, wo kommt die her? Was für eine Freude ist es? Worüber freue ich mich eigentlich gerade? Ja, es war einfach die Mitfreude. Einfach die Mitfreude mit den Kindern. Ja, weil ich war praktisch mitten im Geschehen, ohne drin zu sein, ohne etwas zu tun. Ja, das geht direkt auf uns über, diese Situation. Wir sind dann ganz tief dabei. Deswegen sagen wir auch, wir berühren diesen Augenblick. Ja, wir berühren diese Situation. Wir sind wirklich dabei. Die Gefühle entstehen bei uns durch die Beobachtung. Ich frage mich auch manchmal, warum dieses Sportanschauen ja so eine Verbreitung hat, ja, so viel Begeisterung auslöst, egal ob Fußball, Tennis, irgendwas, ne? Olympiade, ne? Ja, es ist ja unausrottbar, ne? Die können ja Skandale produzieren, was sie wollen, aber die Leute schauen zu. Sie wollen die Skandale nicht haben, nicht wahrnehmen. Warum? Da muss doch eine besondere Faszination muss das sein. Da muss doch was ganz Tiefes sein, was uns ganz tief berührt. Und nicht erst heute, das ist ja keine moderne Krankheit, denn wir wissen schon, zur Römerzeit im alten Rom war das genauso. Es waren andere Spiele, sie waren ein bisschen gröber, zumindest sind die bekannt bis heute. Da muss was ganz Tiefes drin sein. Und ja, in dem Lichte von dem, was wir gestern gesagt haben und meinem jetzigen Beispiel, würde ich sagen, ja, in gewissem Sinn ist es wie selber Sport machen. Ja? Wenn man ganz drin aufgeht, es ist wie selber mitgespielt zu haben. Zwar nicht für die Muskeln, ja, aber für die Emotionen, emotional. Emotional ist es wie dabei gewesen zu sein. Ja? Ja, mit der ganzen Spannung, der ganzen Dramatik. Aber nicht nur das, sondern auch einfach auch die Schönheit, ja, die Eleganz. Ja, ich meine, Leute, die etwas wirklich toll können, die machen das ja auch wirklich elegant, leicht. Es ist ja wirklich toll, was der Mensch kann. Ne? Und wir bewundern halt solche, die ein gewisses Handwerk ganz ungewöhnlich gut können. Ja, und es ist einfach schön, das zu sehen. Es ist schön. Es ist erhebend. Es tut uns gut. Und ich denke, dass dieses ganz tiefe archaische Prinzip so intensiv ist, dass die Leute, egal wie viele Skandale kommen, immer weiter schauen werden. Ne? Diese Sportereignisse, weil es einfach schön ist. Gut, aber dieses Thema war das Thema von gestern, das wollen wir heute nicht mehr vertiefen. Gut, wir haben, ja gut, zum Abschluss bringen ist auch, dies ist also für den Geist unglaublich erholsam und gerade wenn wir uns mit positiven Dingen verbinden, die uns gut tun, dann tut uns es einfach gut, nur dabei zu sein, das zu genießen, den Augenblick zu genießen. Das geht in uns über. Und besonders sinnvoll ist es, wenn wir auf den eigenen Körper achten, das heißt auf den Atem, auf die Schritte, auf das Gefühl in den Beinen bei den Schritten, dann passiert noch etwas Zusätzliches Wertvolles, weil dann sind Körper und Geist zusammen, wie wir sagen, und der Geist beschäftigt sich nur mehr mit den Körperwahrnehmungen und der Geist produziert ja genauso auch die Schritte und dann kommt der Körper in eine, würde ich mal sagen, Optimierungsschleife. Er optimiert sich selber. Ne? Unser Gang wird weicher, unser Gang wird geschmeidiger. Ja? Weil der Körper ist immer auf Wohlbefinden aus. Ja? Immer. Nur oft sind wir es halt in sehr ungesunder Weise, finden irgendwelche ungesunden Dinge, die wir glauben, dass uns gut tun und rennen denen hinterher. Aber wenn wir uns auf den Geist, auf den Körper konzentrieren, dann wird der Geist sich um die Optimierung bemühen. Und deswegen ist es ja auch so, dass wenn wir meditieren und unseren Atem beobachten, dann wird der Atem tiefer, wird länger, wird ruhiger. Das ist einfach so, weil unser Geist, weil es ein Zeichen ist, ja, von Entspannung, ja, von einem gesunden Funktionieren. Und unser Geist wird den Körper in diese Richtung bringen, von ganz alleine. Nur dadurch, dass wir den Geist eben auf den Körper lenken. Wir müssen also in dieser Rückkopplung bleiben. Ne? Wenn der Geist sich mit was anderem beschäftigt, mit irgendwelchen Träumereien oder Sorgen, ist klar, dann ist er weg. Dann tut der Atem sozusagen ohne Hilfe einfach automatisch irgendwie weiterpumpen, sage ich mal, ja, ohne Rücksicht, ja, auf das, was nötig ist, extrem gesprochen. Und unser Geist ist beschäftigt mit Sorgen. Ja, das ist sozusagen der häufigere Zustand. Aber wenn der Geist beim Atem ist, wird der Geist sich um den Atem kümmern. Und dann wird er ruhiger und geschmeidiger und tiefer. Ja, und heute wollen wir uns beschäftigen jetzt mit den Schwierigkeiten, die dabei auftreten. Also stellen wir uns mal vor, ja, wir sind ganz im Augenblick, ganz bei Körper, Atem und den Sinneseindrücken und fahren zu Auto. Ne? Fahren Auto, ganz im Augenblick. Vor uns die Autobahn, Autos vor uns, Autos hinter uns. So fahren wir dahin. Ja, ganz im Augenblick, hellwach. Aber auch ohne unnötige Gedanken. Aber hellwach heißt ja auch gerade ohne Gedanken, weil die lenken uns ja ab. Ganz auf der Autobahn. Überholen einen Lastwagen. Von hinten kommt einer mit großem Tempo angeschossen. Fährt knapp auf, blinzelt. Was passiert dann? Ja, in den meisten Fällen ist es dann aus mit der Ruhe. Der Frieden dahin, Freude dahin. Was entsteht? Ärger, Angst. Ja? Oder oft beides. Ne? Ärger ist ja oft auch eine Folge von Angst. In Wahrheit ist eigentlich die Angst da gewesen, aber die wird sofort von dem Ärger überlagert auf den Menschen, der uns Angst macht. Ne? So ist es oft. Die Angst wird oft versteckt sich sozusagen. Oder wird überlagert durch eine Folgewirkung eben den Ärger. Ja, es entstehen Ärger und Angst. Das ist völlig natürlich, völlig normal. Aber die Frage ist, ob es optimal ist. Und hier sind wir jetzt beim zentralen, beim kernbuddhistischen Thema. Wir haben ja schon gesagt, Meditation gab es auch schon vor Buddha. Es gab verschiedene Meditationsstile. Buddha hat sicherlich irgendwo einen eigenen entwickelt. Aber jetzt kommen wir zum Kern des Buddhismus. Zum Kern von dem, was Buddha gefunden hat. Wir neigen halt dazu zu glauben, dass die Reaktion, also bleiben wir jetzt einfach mal bei Ärger, ne, ohne das zu verkomplizieren. Also, da rast jemand auf uns zu, fährt knapp auf, blinzelt uns an und wir ärgern uns. Und wir neigen dazu, uns zu denken, ja, das ist klar, ne, das ist, wenn sowas passiert, ärgert man sich und der ist schuld an meinem Ärger. Und wir machen uns eigentlich nur Gedanken, wie man den jetzt dazu bringen kann, dass er uns nicht ärgert. Ja? In irgendeiner Form. Der Buddha ist aber draufgekommen, diese Reaktion ist von unserem eigenen Geist gemacht und sie ist änderbar. Sie ist nicht fest verdrahtet. Sie ist nicht fest. Es ist kein Naturgesetz, dass man sich ärgert in dieser Situation. Ist es nicht. Es ärgert sich auch nicht jeder Mensch in dieser Situation. Nicht jeder. Die meisten, aber nicht jeder. Natürlich fragen wir uns ja, gut, aber andererseits, der andere hat es ja nicht anders verdient, als dass wir uns ärgern. Ja? Ja. Aber wir ärgern uns. Es wäre schöner, wenn wir uns nicht ärgern würden. Oder? Ja. Das heißt, die Frage ist, was können wir tun? Und nun, dieser Ärger ist schlicht und ergreifend eine Gewohnheit. Ist eine Gewohnheitsenergie, wie Thay gerne sagt. Ja? Eine Gewohnheitsenergie, die ist eingeübt. Die haben wir übernommen. Ja, in längst vergessenen Zeiten. Irgendwie automatisch übernommen und jetzt ist sie da, die Gewohnheit, und gewohnheitsmäßig kommt der Ärger hoch. Es ist aber die gute Nachricht ist jetzt die. Also erstens, wir können mit dem Ärger umgehen und wir können unsere Reaktion modifizieren. Jetzt erstmal das im Ärger umgehen. Im Ärger umgehen ist im Grunde im ersten Schritt mal relativ klar und einfach. Der erste Schritt ist der, es ist wichtig einzusehen, da ist Ärger. Es ist Ärger entstanden. Es ist klar, warum der Ärger entstanden ist, weil der hinten so knapp auffährt. Gut, also, deswegen ist Ärger entstanden. Was mache ich bei Ärger am besten? Den Körper und Geist beruhigen. Ja, das hilft. einatmen, ausatmen. Ja, der Ärger ist da. Ich tue einatmen und ausatmen. Es entsteht eine Situation, in der Achtsamkeit da ist und Ärger. Aber wir wissen ja, der Geist will immer alles in Ordnung bringen. Und der Geist wird es heilen und auf einmal ist der Ärger weg. Ich meine, wie lange es dauert, ist, kann sehr verschieden sein. Ja, ja, das will ich jetzt keine Prognose machen. Ne? Aber bei so Kleinigkeiten wie bei dem im Auto kann der ja in einer Minute wieder weg sein oder in fünf. Ne? Ja? Es gibt andere Dinge, da dauert es länger. Also einfach beruhigen und der Ärger geht wieder weg. Die andere Sache ist natürlich die, wie komme ich dazu, dass ich anders reagiere? Und da ist eine wichtige Sache, sich Gedanken zu machen über unsere Einstellung. Also die tief schauen, wie Thay sagt. Tief schauen in die Situation. Nicht einfach jetzt nur die eigene Seite sehen. Ja? Die eigene Seite ist die. Es ist Ärger entstanden, aber ich kann den Ärger auch wieder beruhigen. Gut, toll. Das ist schon mal Schritt 1. Das ist schon mal gut. Und Schritt 2 ist jetzt der, das Ganze in ein breiteres Bild zu stellen. Und jetzt einfach auch mal mitdenken und sagen, ja gut, wie geht's dem anderen eigentlich? Wir wissen wenig drüber. Ne? Wir sehen ja normal die Person gar nicht. Wir wissen nicht mal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, ob alt oder jung. Wir wissen eigentlich gar nichts. Ne? Außer einer Kleinigkeit. Die Person hat es verdammt eilig. Ne? Das können wir annehmen. Die hat es eilig. Die sitzt auf Kohlen. Ja, also ich sitze ja in meinem Auto ganz gemütlich, ganz bequem. Ich genieße das, fahre Auto, atme ein und atme aus. Alles ist gut. Gibt null Probleme. Normalerweise, ja. Der sitzt auf Kohlen. Mit solchen Gedanken können jetzt auch andere Gefühle aufkommen, außer Ärger. Zum Beispiel Mitgefühl. Mir geht's ja eigentlich gut. Dem geht's nicht gut. Und damit haben wir schon gewonnen. Wenn wir das schaffen, Mitgefühl aufzubringen für die Person, haben wir gewonnen. Das ist der entscheidende Punkt. Wir verstehen auf einmal, der andere leidet. Wir haben im ersten Schritt gelitten, aber wir konnten damit ja wieder gut umgehen. Und im zweiten Schritt verstehen wir, ja, wir sind glückliche Menschen, wir können mit unserem Leben umgehen, wir können die Lehre praktizieren, ja, uns geht es also im Grunde gut und der ist arm dran, hat es furchtbar eilig. Wir werden dann irgendeine Entscheidung treffen. Manchmal werden wir rechts rübergehen und werden sagen, ach, da kann ich ja vor dem Lastwagen noch schnell einscheren, der ist eh so schnell, der ist dann gleich weg. Ne? Meistens sind die ja dann auch schnell. Ja?
Der fährt dann ja vorbei, zeigt dir einen Vogel und du kannst dann Mitgefühl irgendwie entwickeln.
Ah ja, klar, das ist das andere Thema, Provokation, können wir aber nachher auch nochmal drauf eingehen. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei dem einen. Klar. Klar, das, aus der Position der Stärke heraus kann ich das. Ja? Aber ich will jetzt erstmal das zu Ende machen, bevor wir mit der Provokation weitermachen. Also, aus der Position der Stärke werde ich irgendeine Entscheidung treffen. Welche das ist, macht der Buddha gar keine Vorschriften. Das ist ihm letztlich egal, weil das ist nur in der äußeren Welt. Ihm geht es um das Heilen der inneren Welt. Die Entscheidung kann sein, da fahre ich vor dem Lastwagen noch schnell rein, der kommt eh so schnell vorbei und dann komme ich ja gleich wieder rüber. Ne? Die Entscheidung kann aber auch sein, nee, da muss er jetzt warten, weil wo soll ich jetzt hin, ist jetzt kein Platz. Ne? Die Entscheidung kann sein, ach gut, dann fahre ich halt ein bisschen schneller, ne? Ich fahre vielleicht nur 120, eine andere 110, dann denke ich mir auch, okay, gut, ist vielleicht auch überzogen, jetzt fahre ich mal 130, ne? Dann bin ich auch mal vorbei und so weiter und so fort. Irgend sowas kann die Entscheidung sein. In mir ist Mitgefühl. Und ich werde eine dieser Entscheidungen treffen im Sinne des, sage ich mal, günstigen Verkehrsflusses. Ich werde mir keine Schwierigkeiten bereiten, aber ich werde auch dem anderen keine Schwierigkeiten bereiten und irgendeinen guten mittleren Weg finden für uns beide. Und werde es machen und gemütlich weiterfahren. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, in die Situation zu schauen und immer wieder zu sehen, ja, was treibt den anderen an? Und wenn wir da reinschauen, dann werden wir sehen, was wir für Konflikte haben, die wir so intensiv austragen. Das sind immer wieder nur Interessenskonflikte. Und wir stilisieren sie zu riesengroßen Problemen heraus. Aber in Wirklichkeit geht's doch nur um Sekunden im Verkehrsfluss. Ja? Also wenn ich zum Beispiel in dieser Situation nachgebe und jemand vorlasse, geht's um Sekunden im Verkehrsfluss. Die es mich kostet, ja, wenn ich nachgebe. Sekunden. Und gewinnen kann ich dabei enorm viel. Nämlich einfach ein friedliches Autofahren. Das ist übrigens, also gerade beim Autofahren, ich fahre halt viel Auto, ist für mich eine ganz wichtige Übung. Es sind gar nicht so viele verschiedene Situationen, es kommt im Grunde immer wieder das Gleiche vor. Man ist relativ schnell durch. Und irgendwann kommt man dann zu der Sichtweise, ja gut, der Verkehr fließt, ich fließe mit, habe gewisse Freiheitsgrade, nicht sehr groß, aber doch. Da ist immer wieder Lücke rechts vorne. Ja, mal wechsle ich Spur, da geht es ein bisschen schneller. Mal ist halt gar kein Platz, kann ich halt nirgendwo hin, dann muss ich halt so fahren, wie der Verkehr halt gerade fließt. Ne? Und fließe einfach mit. Fließe einfach mit. Such meinen Weg und komm so durch. Und komm dadurch in eine ganz ruhige, friedliche Beziehung und sieh zum Verkehr und kann dann in Frieden mit diesem Verkehr leben. Und ich war mal in Istanbul und habe dort mir den Verkehr angeschaut. Also das ist ja noch mehr als in München, sage ich mal, chaotischer. Ja. Und doch habe ich das gespürt, dass dieses, ich sag mal, dieses raumgreifende Denken, ja, wir machen uns im Straßenverkehr das Leben auch deswegen schwer, weil wir halt Platz beanspruchen, ja, weil wir halt gewisse Vorstellungen haben, ich will jetzt dieses Tempo fahren, ja, und uns nicht einfach von vornherein gleich als ein Teil des Verkehrs sehen, der halt jetzt fließt. Und das Tempo auf der Autobahn hängt einfach von den anderen ab und nicht von mir und von meinem Auto, sondern von dem anderen, vom Verkehr. Die Situation, in der ich das Tempo frei bestimme, ist sehr selten. Im Normalfall fließe ich mit. Und das habe ich sehr deutlich gespürt, dass das dort Mehrheitsmeinung ist. Dieses Fließen. Ja? Das haben die gelernt. Das können die besser. Ne? Aber wir können es auch lernen. Wir können das auch lernen. Mitfließen. Und dieses Anspruchsdenken aufgeben, ich brauche jetzt so viel Raum, brauche ich nicht, ich kann mitfließen. Ja, was mir schon wichtig ist, ist wirklich dorthin zu kommen, wo ich will, aber das gelingt ja doch immer, das ist ja nicht der Punkt. Wir schaffen es ja. Ne? Nur, wir schaffen es nicht in diesem Tempo, nicht in diesem Rhythmus, ja, nicht auf dieser Spur, wir müssen halt da und dort wechseln, wir müssen halt einfach mitfließen. Dass diese Dichte und Enge und dieses auch immer wieder das Gefühl, ja, da sozusagen rübergeschubst zu werden, entsteht, das ist ganz natürlich und das ist ganz normal, aber das erleben wir auch als Fußgänger und auch als Fußgänger müssen wir uns damit auseinandersetzen. Ich war mal am letzten verkaufsoffenen Samstag im Dezember in der Stadt. Ich hatte was zu tun, es hatte nichts mit Einkaufen zu tun und es war außerhalb des Einkaufswahnsinns und deswegen bin ich in die Stadt gefahren, habe das gemacht. Nur, dann ist mir noch etwas eingefallen, was ich noch kaufen wollte für Weihnachten. Und jetzt, ich habe einen weiten Weg rein, ich fahre immer 50 Minuten mit der S-Bahn und da war natürlich naheliegend die Idee, ich meine, jetzt bist du mitten in der Stadt, du wirst jetzt nicht beim Marienplatz in die S-Bahn einsteigen und wegfahren, wenn 500 Meter weiter unten das Kaufhaus ist und du kriegst dort dieses Weihnachtsgeschenk noch und dann gehst du zurück und fährst nach Hause. sparst du zweimal eine lange S-Bahnfahrt. Das war der Gedanke. Und ich bin die Weinstraße hochgekommen und je näher ich zum Marienplatz kam, desto dichter wurde es, desto enger wurde es. Weihnachtsmarkt hat zusätzlich Druck erzeugt, ja, die vielen Leute hatten keinen Platz. Und es wurde immer enger, immer weniger Platz und ich habe gespürt, wie Aggressionen entstanden sind. Einfach so, das ist eine aggressive Stimmung, ja. Genau, ich kann nicht mal sagen Ärger, sondern so direkt, ganz archaisch, einfach Aggression. Irgendwie, ich will Platz, ja, ist zu eng, geht nicht. Ne? Tja, da habe ich mir gedacht, holla, jetzt ist was los. Es ist immer, der erste Schritt ist immer, wir können nur heilen, wenn wir anerkennen, dass etwas los ist. Wenn wir diese negative Emotion wirklich anschauen. Annehmen, ja, es ist da. Es ist in mir Aggression. Ich fühle mich als sehr friedliebender Mensch, aber jetzt bin ich aggressiv. Jetzt bin ich aggressiv. Genau in diesem Augenblick. Und ich weiß sogar warum. Weil es so eng ist, weil es so dicht ist. Wie die Legehenne. Ja? Wie die Legehenne in der Legehennenbatterie. Es ist zu eng, es ist zu dicht, es ist kein Platz. Entsteht Aggression. Ganz natürlich. Ganz normal. Und doch nicht optimal. Ich bin erstmal stehen geblieben. Das ist auch hilfreich, in solchen Situationen sozusagen sich zurück, ein bisschen herausnehmen aus der Situation. Ich bin an einer Stelle, die halt nicht ganz so überlaufen war, an der Ecke, ja, in so einem Eingang von so einem Geschäft, wo nicht so viele Leute waren, ne, mich kurz hingestellt, da war ein bisschen Platz um mich herum, konnte ich kurz stehen, stehen geblieben, habe gespürt, ja, da ist diese Aggression. Ist klar, warum die Aggression da ist. Es ist schrecklich voll. Es ist so voll, dass man überhaupt nicht normal gehen kann. Ja? Also normal, wie so ein Wanderer sich das vorstellt. Der denkt sich, hier bin ich, da will ich hin. Schritt für Schritt, dann geht er einfach. Ne? Natürlich mit ab überhaupt nicht möglich, weil ja alles voller Menschen ist. Vor einem ist zwischen 0 Zentimeter und einem Meter Platz. Es ist fast kein Platz. Es gehen ist schwierig, es ist pumpvoll. Und gut, habe mich hingestellt, ich atme ein, ich atme aus. Gut, da habe ich mich beruhigt. Gut, und mit dieser neuen beruhigten Situation habe ich mir das nochmal angeschaut und gedacht, na gut, schau mal, den anderen Leuten geht es wie dir, die wollen auch schnell was einkaufen. Ich meine, die sind ja nicht da, um mich zu ärgern. Ne? Im Grunde haben sie ja dasselbe Problem wie ich. Ne? Es ist der letzte Samstag vor Weihnachten. Und sie brauchen noch etwas. Okay. Also, die wollen auch noch alle schnell was erledigen. Gut, es gibt natürlich auch andere, ist mir aufgefallen, die zum Spaß dort rumlaufen. Unmengen Touristen auch, die das einfach toll finden. Christkindlmarkt und so und Weihnachten. Und man kauft ja noch lieber einen in einer fremden Stadt als in der eigenen. Ja, gut, aber im Grunde, es will ja keiner was Böses. Es ist ja eigentlich kein Problem, außer dass es voll ist. Dann schaue ich mir halt so an, wie der Verkehr so fließt. Da sieht man, da gehen die Leute mehr in der Richtung, da gehen sie mehr in der Richtung. So gibt es so Ströme, so Gassen. Gegenstrom ist natürlich ganz schwierig zu gehen. Naja, aber es gibt Lücken, es geht. Die anderen Leute können auch gehen, langsam, aber es geht. Weißt du was? Es gibt Lücken, jetzt probierst du es. Fließ mit, nutz die Lücken, nutz den Platz. Es wird schon gehen, probier es einfach. Ja, und mit diesem neuen Einstellung bin ich durch, natürlich nicht gerade, ne? Mal einen Schritt nach links, mal einen Schritt nach rechts, mal stoppen, mal schnell vorwärts gehen, ja? Ganz wie halt gerade der Platz war, wie es halt gerade kam. Natürlich immer ganz achtsam, hellwach, von links kommen die Leute, von rechts kommen sie, von hinten schieben sie, ja? Vorne kommen sie entgegen. Aber irgendwo gibt's immer eine Möglichkeit und ja, ich sag mal durchgetänzelt, durch den vollen Strafraum. Es war möglich. Und es war nicht mehr belastend. Nur aufgrund der anderen Einstellung. Ich musste halt dieses Anspruchsdenken von dem Platz und von dem, die Schritte so gehen zu können, wie ich mir das einbilde, davon musste ich Abstand nehmen. Das geht halt nicht. Aber es war möglich zu gehen und es war eigentlich auch lustig. Ich habe gedacht an die Kinder, die sich manchmal das Gehen auch interessant machen, wenn sie auf die Gehwegplatten schauen und dann so gehen, dass sie immer nur in die Mitte treten, ja, oder immer auf die Striche treten oder so, ne, so gewisse Muster machen. Und so bin ich mir dann auch vorgekommen, weil ich dann immer mal so links und vor und dann wieder rechts und so komplizierte Bahnen gegangen bin mit wechselndem Tempo und so. Ja, war eigentlich ganz lustig. Bin ich ganz zufrieden im Kaufhaus angekommen. Dort natürlich kam dann wieder eine Übung, die lasse ich jetzt aber aus, das war dann die Übung in Geduld. Also so einfach war das dort nicht, das einzukaufen, was ich wollte. Weil ich habe Hilfe von der Verkäuferin gebraucht und das hat gedauert. Ne? Okay, gut. Also es ist unsere Einstellung, es ist etwas tief in uns drinnen, eine sind eben Gewohnheitsenergien und die Gewohnheitsenergien sind verbunden mit Einstellungen. Und wir können unsere Einstellungen ändern. Ja? Und deswegen, aber das ist eine Übung, auch das ist jetzt eine Übung. Das heißt, nur weil ich jetzt das einmal geschafft habe, heißt es nicht, dass nicht, wenn es sehr eng ist, wieder Aggression entstehen kann. Das wäre jetzt übertrieben, das zu glauben. Ich habe das in dieser einen Situation geschafft. Ich habe gesehen, ich kann ohne Aggression in dieser völlig dichten Menschenmenge mich bewegen. Das geht. Mit der richtigen Einstellung. Und das geht, wird auch vom Unbewussten aufgenommen. Also das lernt das Unbewusste. Aber die alte Gewohnheitsenergie, deswegen nennt das Teil ja auch Gewohnheitsenergie, weil die ist schon noch da. Nur die ist jetzt noch verknüpft mit einer neuen Erfahrung. Aber die alte ist noch da. Und das kann mir durchaus so gehen, dass dann das nächste Mal es wieder genauso läuft. Ja? Aber wenn ich wieder dieselbe Kurve kratze, mir die gleichen Gedanken mache, ja, beruhige, die richtige Einstellung finde und wieder diesen neuen Weg gehe, dann wird der neue Weg, kriegt sozusagen, wird ein bisschen Gewohnheit. Ne? Und irgendwann ist die neue Gewohnheit stärker als die alte Gewohnheit. Und dann ist es meine Gewohnheit. Ja, dann habe ich komplett umgelernt. Also komplett. Dann habe ich umgelernt. Dann ist die eigentliche Gewohnheit, das ganz locker zu nehmen und durchzutänzeln, durch die Menschenmenge den Weg finden. Es ist ganz normal. Es ist so eng. Es ist so dicht. Ja, und es ist ja auch nicht nur in München so dicht. Ne? Istanbul zum Beispiel bin ich für eine noch engere, stärkere Probe gestellt worden. Ja? Was noch dichter. Also es kann schon noch dichter sein. Okay, also das heißt, wir lernen neue Verhaltensweisen ein. Das gleiche war auch mit dem knapp Auffahren auf der Autobahn. Ne? Das ist auch etwas. Die neue Einsicht ist sozusagen der Beginn einer neuen Gewohnheit. Das ist da, an das können wir uns erinnern. Ja? Aber die andere Gewohnheit ist schon noch auch da. Und die ist am Anfang wohl noch stärker. Das heißt, wenn das nächste Mal wieder einer mit hohem Tempo anrast, wird es wahrscheinlich noch einmal passieren. Ärger, Angst, ja. Aber wir werden schneller drauf kommen, ja klar, ne? Das ist ja genau das. Alles schon durchdacht, völlig klar. Erstmal einatmen, ausatmen, ja? Entscheidung treffen, ne? Die Situation nochmal überdenken und damit wird die neue Gewohnheit wieder stärker. Und so üben wir neue Gewohnheiten ein und gehen mit belastenden, mit schwierigen Situationen auf neue Weise um. Und irgendwann wird es unsere neue Natur. Und es regt uns überhaupt nicht mehr auf. Ja? Und das ist genau, um auf das mit dem Vergleich, mit dem Bild zu bringen, und das ist genau das, was immer zwischen Kontakt und Gefühl passiert. Ne? Kontakt ist die Situation, die passiert. Dann tut unser Geist den Unbewussten nachschauen. Ja, was gehört da für ein Gefühl dazu? Was ist die Standardreaktion? Was ist die Gewohnheit? Und präsentiert die nach oben. Und wenn es gut eingeübt ist, regt es überhaupt nicht mehr auf, wenn einer knapp auffährt. Es regt nicht auf. Es ist einfach kein Thema. Und genauso auch eine dichte Menschenmenge. Oder was immer mich aufregt in der Stadt. Und das ist dieses Prinzip, was ich jetzt gesagt habe, das gilt also für alle Dinge, die uns aufregen in der Stadt. Und das ist ja eigentlich das Schwierige in der Stadt. Ich meine, es ist ja überhaupt, wenn man es mal ganz grundsätzlich anschaut, ist ja überhaupt die Frage, warum soll es schwieriger sein, in der Stadt achtsam, zufrieden und glücklich zu sein, als auf dem Land? Man könnte es auch so rum mal drehen. Warum eigentlich? Unser Geist ist der gleiche. Unsere Gewohnheitsenergien sind die gleichen. Ja? Unsere Verletzungen, auf die komme ich da noch zu sprechen, sind die gleichen, die nehmen wir mit. Ist alles das Gleiche. Wo ist die Schwierigkeit überhaupt? Die Schwierigkeit liegt nur darin, dass die Stadt eben mehr wie ein Dschungel ist. Dicht auf dicht 100.000 verschiedene Dinge. 100.000 verschiedene Reize. So viele verschiedene Menschen. Mit so vielen verschiedenen Lebensentwürfen. Ja, so vielen verschiedenen Arten, sich zu benehmen. Und das alles dicht auf dicht. Und wir werden ständig damit konfrontiert. Das heißt, wenn es irgendwelche Dinge gibt, Knöpfe, die uns aufregen können, es passiert uns ständig, dass die gedrückt werden und dass wir uns aufregen. Und das ist halt sozusagen der Vorteil, wenn ich im Praxiszentrum bin, ja, weit draußen in der geschützten Umgebung. Da ist eine viel geringere Vielfalt von Ereignissen, ja, von Geschehnissen, von Dingen, die mich bedrängen. Da kann es durchaus sein, dass lange Zeit gar nichts Schwieriges passiert. Es ist also leicht. Leicht, ja. Aber andererseits, das wahre Leben ist das Leben mit den anderen Menschen. Es gibt da ja eine schöne Zen-Geschichte von einem, der wollte eben seinen Geist ganz beruhigen. Er wollte die negativen Emotionen ganz loswerden und ist in eine Höhle gegangen und hat dort meditiert. Bis er das Gefühl hatte, jetzt gibt's keinen Ärger mehr, keine Wut mehr, keine Aggression, keine Angst, nichts. Und toll, und mit diesem völlig klaren Geist hat er seinen Rucksack gepackt, ist den Bergpfad runter zum Ort gegangen. Und auf dem Bergpfad ist er einer alten Frau mit einem Reisigbündel am Rücken begegnet. Und der Weg war recht eng und sie hat vielleicht nicht so Platz gemacht oder er war ungeschickt. Jedenfalls, sie hat ihm im Reisigbündel im Gesicht gekratzt und der Zorn war da. Tja, so ist es halt. In der Höhle ist es leicht, keinen Zorn zu haben. Aber das wahre Leben ist eben in der Stadt, mit den anderen Menschen. Mit den Leuten, die knapp auffahren, mit den Leuten, die einen anrempeln, mit den Leuten, die einen anhusten, mit den Leuten, die einen blöd anreden. Ja, das ist das wahre Leben. Und es ist ja auch so vielfältig. Ja? Es ist auch, wir müssen nur unsere Einstellung, wir müssen die richtige Einstellung finden zu den Dingen, die uns Schwierigkeiten machen. Gut, und jetzt, ich könnte noch andere Beispiele bringen, im Umgang ja mit Menschen, mit anderen Lebensentwürfen, die ganz andere Dinge für interessant finden. Ich möchte aber jetzt noch ein anderes Thema, prinzipiell neues Thema noch anschneiden. Weil diese Prinzipien, die ich jetzt genannt habe, von diesen zwei einfachen Beispielen, sind im Grunde die Beispiele, die uns weiterhelfen im Umgang mit, ja, ich hatte jetzt im öffentlichen Raum, Verkehr, auch Nachbarn, ne? Laute Nachbarn, schwierige Kollegen, ist genau das. Ne? Ist genau das Thema. Es ist immer wieder dasselbe Prinzip. Tief schauen, die Bedürftigkeit der anderen Menschen sehen, die Bedürftigkeit verstehen und daraufhin eine neue Haltung bekommen. Ne? Gut, zum Thema Provokationen. Ist ja auch eine interessante, mir ist mal aufgefallen bei Provokationen, also ich sag mal frechen, ungehörigen Bemerkungen oder so, ja, oder Gesten, ist mir mal aufgefallen, dass wenn Kinder das Gleiche machen, viele Erwachsene das ganz locker wegstecken. Freche Bemerkung einfach, ne. Klar, ist noch ein kleines Kind, weiß nicht, was es sagt. Ne? Okay, will halt auch mal ein neues Schimpfwort ausprobieren. Ja? Ja? Und dann sagt es ein Erwachsener und wir gehen hoch. Und das allein zeigt schon, dass es wieder genau das Gleiche ist. Ja, es ist wieder genau das Gleiche. Es geht eben zurück auf unsere Gewohnheitsmuster, auf unsere Einstellung dazu. Und wenn wir in dem frechen Menschen, in dem provozierenden Menschen, wenn wir da die Bedürftigkeit sehen können, dann fällt es uns leichter. Vielleicht noch ein Beispiel zum Schluss. Viele Leute haben Schwierigkeiten, wenn große Gruppen Menschen, die zusammengehören, ja, sich da breit machen und ja, Schwierigkeiten auslösen. Zum Beispiel Fußballfans. Ja? Große Gruppen, laut, auffällig, offensichtlich zusammengehörend. Ne? Ja, einerseits kann man sich dran stören, aber andererseits, es macht sich keiner Gedanken, ein bisschen die zu verstehen. Oder? Und ich habe mal gehört von irgendeinem englischen Fußballclub, ist so der Spruch in Fankreisen, die sagen, you'll never walk alone, wenn du also Fan bist von diesem Club. Ja? Das sagen die halt, ne? Ganz egal, ob es stimmt oder nicht. Das sagen die halt. Aber es kommt gut an. Ja, es kommt gut an. Das ist für die der Spruch, das Höchste und das Größte. Ja, aber ist doch interessant. Dass es gut ankommt, bedeutet ja, dass es ausdrückt, was tief drinnen in diesen Menschen ist. Der Wunsch, dazuzugehören. Ja, der Wunsch, nicht allein verloren in dieser riesigen Stadt mit diesen vielen fremden Menschen zu sein, sondern dazu zu gehören, zu einer Gruppe von Menschen. You'll never walk alone, ist das Versprechen. Ja, darum geht es, zusammen zu sein. Ja? Und wenn wir diese Bedürftigkeit an uns heranlassen, ich meine, das ist ja aus dem ein ganz vernünftiger Wunsch, das ist ja eigentlich da gar nichts dagegen zu sagen, ne? Kennen wir ja von uns genauso. Wenn wir das einmal sehen, dann werden wir die mit ganz anderen Augen anschauen. Die Menschen, die gerade schwelgen in der Freude, zusammen zu sein. Ja? Zu sein an dem Platz, wo sie hingehören. Es ist so ein bisschen so ein, wie so der Schatten von unserem wahren Zuhause. Ja? Ne? Das, was sie umtreibt. Ne? Das ist so ein bisschen was. Ne? Das ist nicht so tief alles, aber ein bisschen was. Ne? In die Richtung. Und wird denen schon gut tun. Ja? Natürlich machen sie noch viel Blödsinn auch. Aber von der Grundeinstellung einfach, und das Verständnis hilft uns schon ganz, ganz anders. Ne? Ja, und am Schluss möchte ich noch auf was ganz Wichtiges hinkommen. Ich habe einfach so gesagt, ja, diese Gewohnheitsmuster, ja, die kommen irgendwo her, ne, die haben wir von den Eltern, die kommen von der Umgebung und so weiter und so fort. Die Dinge, über die wir uns aufregen, ne, und die sind so leicht zu ändern. Es ist nicht ganz so. Es gibt auch andere Quellen, wo die herkommen. Und das ist auch noch ein ganz wichtiges Thema bei unserem Weg. Und eine sehr schöne Schilderung, also ein sehr schönes Beispiel habe ich jetzt gerade gelesen in, wer ist die Zeitung von Plumbillish? Mindfulness Bell, von der Amerikanerin. Und die war bei einem Retreat, so ein Schweigeretreat, und sie war mit ihrem Mann dort. Und während dem Schweigeretreat schiebt er ihren Zettel rüber. Und auf dem stand eine Nachricht, dass er also mit zu Hause telefoniert hat und irgendwas ist gefragt worden und er hat das und das entschieden. Und sie hat sich furchtbar geärgert. Furchtbar geärgert. Sie war aufgebracht. Aber es war Schweigeretreat. Normal hätte sie gleich konfrontiert oder so, ne? Ist klar. Da kann natürlich ein ordentlicher Streit entstehen. Es war Schweigeretreat. Also saß sie da mit ihrem Ärger. und hat ihn in die Meditation mitgenommen. Das ist klar, das gehört ja dazu. Wir tun ja jetzt nicht krampfhaft versuchen, unseren Geist leer zu kriegen. Wenn da jetzt was ist, was angesehen werden will, eine starke Emotion, ja, dann will die angesehen werden. Also gut, sie beruhigt den Ärger einerseits, aber andererseits schaut sie noch an. Schaut tiefer in die Situation und ihr kommt dann die Einsicht, ja, wenn er mich gefragt hätte, hätte ich genauso entschieden. Aber warum ärgere ich mich dann? Auch das hat sie geklärt. Er hat mich übergangen. Er hätte mich fragen müssen. Ich hätte zwar genauso entschieden, aber er hätte mich fragen müssen. Okay, gut. Aber es war eine belanglose Kleinigkeit. Warum ist das so stark? Ich meine, so ein bisschen, ja, hätte sie verstanden, es war stark. Jetzt hat sie tiefer geschaut. Und es ist klar, ja, okay, und jetzt erzählt die Geschichte zu Ende erst. Ja, sie schaut tiefer und sie erinnert sich, ja, ich habe mich schon mal furchtbar aufgeregt, wo ich übergangen wurde. Und das war eine Situation, die war nicht unwichtig. Da ging es um einen Menschen, den sie sehr geliebt hat, der ist gestorben und sie ist nicht informiert worden, dass er gestorben ist und konnte nicht Abschied nehmen. Das ist der Punkt. Und dann, wir wissen ja ganz schnell, die Leiche im Sarg und so weiter fort. Und sie hat, und da hat sie sich übergangen gefühlt. Die Leute haben dann einfach, ihre Eltern waren das, die schuld waren, und die haben einfach gesagt, ja du, das wollten wir denen nicht zumuten, mit Schläuchen und so, und den zu sehen und so, das wäre nicht gut gewesen für dich, wir wollten die zarte Kinderseele schonen. Alles gute Argumente, aber die ist übergangen worden, und das hat ihr sehr weh getan. Sie hätte sehr gern diese Person, hätte sehr gerne noch Abschied genommen von dieser Person. Ja, das ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft unterschätzen, die Bedeutung. Und wirklich die Person dann noch in der Wohnung, bevor sie im Sarg ist, ja, und weggebracht wird, ja, nochmal hingehen und Abschied nehmen, ist schon toll. Oder wenn sie im Sarg in der Wohnung liegt, ne? So, ja. Ist schon etwas sehr Wertvolles. Habe ich auch sehr schätzen gelernt. Ich durfte glücklicherweise von Karl Schmid noch Abschied nehmen, wie er gestorben war. Und das war schon wichtig und das war schön. Also da ist sie übergangen worden. Und das hat ihr sehr weh getan. Und das war eine Wunde. Und das war eine Wunde, die geschlagen wurde, die war nicht wirklich verheilt. Und wir alle kennen das, wenn eine Wunde nicht verheilt ist, ja, wenn dann noch so weich ist und sie nässt noch oder eitert gar, ne, und dann kriegen wir nochmal einen Schlag drauf. Das tut ja doppelt und dreifach weh. Wenn es eine alte, nicht verheilte Wunde trifft. Und klar, wenn die Haut wieder so ist wie vorher, okay, klar, dann sind wir wieder so widerstandsfähig wie vorher. Aber wenn die Wunde noch nicht verheilt ist, dann sind wir ganz besonders empfindlich an dieser Stelle. Und wir alle haben solche Wunden, die nicht so richtig verheilt sind. Oft aus der Kindheit oder aus unserem Erwachsenenleben. Wir haben solche Wunden. Und an der Stelle sind wir ganz besonders empfindlich. Wenn da dann etwas passiert, was sozusagen auf dieses Muster passt, ja, dann kommt die ursprüngliche Emotion wieder heftig hervor. Heftig. Unangemessen heftig. Andere werden sich wundern, wenn sich denken, ja hallo, was soll das? Ich verstehe ja, dass die jetzt nicht gerade gut behandelt wurde, aber so reagieren, ne? Ist doch lächerlich. Ja, sagen die anderen, die eben nicht diese Wunde haben, ne? Die das nicht verstehen. So, und solche Wunden haben wir. Wir brauchen nicht danach suchen. Wir werden immer wieder abgeklopft, ja, sage ich mal, von unseren Familienmitgliedern, von den Kollegen, von den Nachbarn, von den Leuten auf der Straße. Wir werden immer wieder abgeklopft, dieses und jenes passiert. Und hin und wieder trifft es eine alte Wunde und dann tut es sehr weh. Und dann wissen wir, dass etwas zu heilen ist. Und dann wissen wir, dass es ganz besonders wichtig ist, da tief zu schauen, sich zu beruhigen, sich Zeit zu lassen, anzuerkennen, dass da etwas sehr weh tut und meinetwegen mitnehmen in die Meditation, tief schauen. Und wenn wir es dann schaffen, die alte zu sehen, ja, das ist die Wunde von damals. In dem Fall, ne, die Geschichte, wo der Mann gestorben ist und sie konnte nicht Abschied nehmen, weil man sie nicht mal gefragt hat, ob sie Abschied nehmen will. Ne? Und einfach diese Situation wieder sehen, die Emotion ist ja schon da, ne? Die Situation nochmal anschauen, einatmen, ausatmen und beruhigen. Und dann ist das Interessante, dass dies ein Schritt Heilung ist. Es ist natürlich nur ein Schritt, nicht die komplette Heilung. Es ist wieder wie bei den Gewohnheitsenergien, es ist nur ein Schritt. Ein Schritt in die richtige Richtung. Und das Unbewusste, das will ständig lernen. Das Unbewusste will ständig lernen. Ständig sinken die Dinge, die wir denken, ins Unbewusste ab. Und wenn das jetzt so läuft, dass dieser alte Schmerz, diese heftige Energie da hochkommt, ne, bei einem speziellen Kontakt, kommt dieses Gefühl wieder hoch. Das ist ja was Automatisches, was passiert. Aber das Unbewusste lernt mit und es merkt, ach, so schlimm ist es nicht. Ja, weil wir ja heute als Erwachsene damit besser umgehen konnten. Die Erinnerung kommt, aber wir haben es beruhigen können. Wir haben dem standhalten können. Es hat uns nicht durcheinander gebracht. Nur ein bisschen. Weniger als damals. Und dann wird das Unbewusste das mitbekommen und wird sagen, okay, schlimm, aber nicht ganz so schlimm. Und das ist ein Stück Heilung. Wenn wir da einige Zyklen durchgehen, ist es irgendwann gar nicht mehr schlimm. Ja, das ist ein ganz tiefes, grundlegendes Prinzip. Diese Verbindungen, Situation und Emotion sind irgendwo tief drinnen in uns angelegt, aber werden uns präsentiert, so nennen wir das, wenn es hochkommt, aber das Unbewusste schaut, wie wir reagieren, schaut, was wir daraus machen und ändert das ein bisschen. Nicht ganz, ne? Ändert es ein bisschen in die neue Richtung. Wenn wir natürlich von der alten Erinnerung völlig überwältigt werden, wieder völlig aus dem Häuschen sind, uns aufregen, ja, genauso schlimm wie damals, wie es wirklich war, dann ist das Unbewusste bestätigt, ja, es ist wirklich so schlimm. Ändert nichts und wir ändern uns nicht. Es kommt immer wieder. Und das ist das Schlimme und das ist die posttraumatische Störung, die es gibt. Das ist genau das, dass eben schreckliche Erinnerungen, ne, an schreckliche Erfahrungen hochkommen. Und wenn die so schlimm sind, dass der Mensch auch in der neuen Umgebung, in der neuen Situation, damit wieder überhaupt nicht klarkommt, dass das hochkommt, dann kommt es in voller Intensität wieder runter und bleibt als bestehende Störung da. Und das wird dann auch als Krankheit bezeichnet. Ja? Ist dann sozusagen eine Krankheit. Und die Kunst ist es, das Wiedererleben sozusagen friedlicher, ruhiger, ja, weniger aufgeregt zu erleben, damit die Botschaft nach unten geht. Es ist nicht so schlimm. Und dann ist es weniger schlimm. Es muss nur ein bisschen in die Richtung gehen. Schon ein bisschen reicht. Weil dann kommt das nächste Mal etwas weniger heftig hoch. Dann werden wir erst recht damit klarkommen. Und es kommt, wird wieder abgeschwächt. Ne? Und es braucht einige Kreisläufe. Je nachdem, wie schlimm es war. Ne? Und wird besser. Und bei schlimmen Sachen, das kann auch Monate dauern. Das ist kein Grund, sich aufzuregen. Sondern es ist ganz normal, dass schlimme Dinge, die uns passiert sind, dass die einen lange beschäftigen können. Aber wenn man mal spürt, dass man nicht überwältigt wird davon, sondern dass man durch Einatmen, Ausatmen, Stabilisieren, ja, auch ein bisschen, oft ist es dann gar nicht gut, sich in Meditation hinzusetzen, weil die Energie ist ja sehr stark und die wirbelt den ganzen Körper durcheinander. Und meist ist es dann besser, wenn diese starke Energie da ist, zu gehen und ruhig schnell zu gehen. Gar nicht langsam gehen, nicht mal langsam gehen, schnell gehen. Weil einfach das energetische Problem da ist, das wühlt auf, der Körper stößt so, ja, das muss auch ein bisschen abgeleitet werden, ja. Das heißt, wenn wir dann einfach ordentlich gehen, wie ein Wanderer, ja, richtig gehen, dann wird auch Energie abgeleitet. Und wichtig ist aber der Geist, ich atme ein, ich atme aus. Linker Schritt, rechter Schritt, ich atme ein, ich atme aus. Ja, es ist da, ne? Und es wird, beruhigt sich dann. Ne? Und dann gehen wir langsamer. Vielleicht können wir uns am Schluss dann sogar hinsetzen. Ne? Ja? Und so das wieder beruhigen. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass all dieses Leiden, was in uns geschehen ist, dass das eben, was wir erlebt haben, diese negativen Erfahrungen, dass die nicht verschwinden, sondern dass die da bleiben. Und die sind verbunden mit gewissen Situationen. Und wenn uns etwas daran erinnert, kann es wieder jederzeit hochkommen. Ja? Ganz egal, was das ist. Und und das ist eben der zweite wichtige Teil unserer Praxis. Ne? Der erste ist eben dieses zur Ruhe kommen, den Geist ausrichten auf Atem, auf Körper, sonstige Körperempfindungen, auf die Außenwelt. Ne? Dieses zur Ruhe kommen, einfach eintauchen. Und das andere ist, all die Dinge, die in uns gären, diese sozusagen die Dinge, die explodieren können, das sind die alten Wunden, aber auch natürlich falsche Ansichten. Ja? Also wir sagen im Buddhismus einfach falsche Ansichten. Ja? Wenn wir uns aufregen über jemanden, der mit hohem Tempo kommt, ja, das ist eine falsche Ansicht, weil es gibt eine bessere Ansicht. Es gibt eine bessere Ansicht, die von Mitgefühl geprägt ist und innerem Frieden in mir, und die ist besser. Ja, also falsche Ansichten heilen und natürlich die Verletzungen, die Wunden in uns. Es ist ganz wichtig, da geduldig zu sein und sie anzuschauen. Und der erste Schritt ist beim Anschauen ist immer akzeptieren, es ist da. Das habe ich versucht, in jedem Beispiel klar zu machen. Es muss als erstes da sein, der Augenblick, wo man sagt, ja, es ist wieder da. Es ist wieder da. Okay, dann muss ich mich drum kümmern. Ja? Einatmen, ausatmen. Und diese Stabilität, die wird halt ständig getestet, wenn wir durch diese Stadt gehen. Sie wird ständig getestet. Unmengen Menschen ziehen an uns vorbei. Und unser Auge wird zielsicher das sehen, was uns aufregt. Was immer das auch ist. Ich will jetzt gar keine Beispiele nennen. Ja? Na, aber wir kennen das ja. Ne? Irgendwas lehnen wir ab. Na, das werden wir sehen. Das werden wir sehen in der Menschenmenge. So wie die roten Himbeeren im Himbeerbusch. So werden wir die Gesichter sehen, die uns aufregen. Ja? Und sie werden da sein. Sie sind jeden Tag da. Bei so vielen tausend Menschen, die wir sehen. Jeden Tag. Sie werden da sein. Und unsere Kollegen werden uns testen, wie wir reagieren auf alle möglichen Verhaltensweisen. Und unsere Nachbarn werden uns testen. Immer wieder. Und da ist es besonders wichtig, eben an diesen Einstellungen, an diesen Wunden zu arbeiten, zu heilen, bessere Einsichten zu finden. Und dann werden wir im Frieden durch diese Stadt gehen können. Ja, dann werden wir so wie der Buddha sagen können, er lehrt eine Lehre, die sagt, mit niemandem im Streit zu liegen. Ja, wenn ich mit niemandem im Streit liege, schon mal gute Voraussetzung, ja? Vor niemandem Angst habe. Ja? Okay. Ja, dann werde ich durch diese Stadt gehen können, ohne aus der Bahn geworfen zu werden. Ich werde es einfach genießen können, die vielen verschiedenen Menschen in ihren vielen verschiedenen Arten zu sein. Und ich fließe durch, bin auch dabei, bin auch ein Teil davon, fließe mit ihnen. Suche meinen Weg und tue halt, was zu tun ist. Und darf mich nicht verlieren in dem Dschungel sozusagen und achte immer wieder auf meinen Atem, auf meine Schritte. Und so gehen wir Schritt für Schritt. Wir atmen ein, wir atmen aus. Schritt für Schritt gehen wir durch diese Stadt.